Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Tina Hüttel herzlich willkommen. Waldbrände, Artensterben, Gletscherschmelze, Mikroplastik, Feinstaub. Die Nachrichtenlage über den Zustand unserer Erde ist deprimierend. Die eigene Untätigkeit allerdings auch. Die Schülerin Greta Thunberg hat sich vor gut einem Jahr einfach vors schwedische Parlament gesetzt und gestreikt. Und damit nicht nur die weltweite Bewegung Fridays for Future losgetreten, sondern auch Politiker in die Enge getrieben und eine ganze Generation zu mehr Klimaschutz inspiriert.
The real danger is when companies and politicians are making it look like real action is happening, when in fact almost nothing is being done.
Untätigkeit sei das größte Problem, sagte Thunberg nach ihrer Ankunft in New York, wo sie in wenigen Tagen auf dem UN-Klimagipfel sprechen wird. Gerade ihr Beispiel zeigt, dass man nicht allein auf die Umsetzung der großen Klimaziele und die Beschlüsse der Nationalstaaten warten muss, sondern dass es sich lohnt, einfach selbst anzufangen und irgendetwas zu tun.
We cannot just say all these negative facts, we also have to tell positive facts, so that people will not give up. And those positive news can be like, oh look, here are some new solar panels.
Von positiven Beispielen, Umweltideen und Weltverbesserern, die wie Thunberg im Kleinen angefangen haben und hoffentlich motivieren, darum soll es heute in der Weltzeit gehen. Wir beginnen in den Niederlanden, genauer gesagt in Utrecht. Dort hatte die Stadtverwaltung nämlich eine so simple wie effektive Idee. Sie hat die Dächer von Bushaltestellen in Wiesen für Bienen und andere Insekten verwandeln lassen. Alexander Göbel hat dort auf den Bus gewartet und sich umgehört.
Rolf van Laare steht mit seiner orangefarbenen Arbeitsjacke auf einer Leiter. Während unter ihm Menschen auf den nächsten Bus warten, zupft er oben ganz vorsichtig Unkraut aus einem Hochbeet.
Jetzt bekommen die Pflanzen auch wieder Luft, damit sie wachsen können.
Auf rund 6 Quadratmetern sprießen dickblättrige Sukkulenten und vor allem die Sedumstauden, besser bekannt als Mauerpfeffer oder Fetthenne. An einigen Stellen blühen die Pflanzen noch gelb und rosa. Eine bunte Miniwiese als Dach einer Bushaltestelle an einer vielbefahrenen Straße in Utrecht.
Dieses Dach ist gemacht worden, damit Insekten einen extra Platz bekommen in der Stadt.
Rolf van Laare ist begeistert.
Es gibt auch viele Fliegen, nämlich die hier sich setzen und Käfer.
Mit den Insekten kämen auch die Vögel, erklärt Rolf. Auch Fledermäuse habe er schon gesichtet.
Hier geht schon eine Wespe geht an mir vorbei.
Und dann schaut Rolf noch einer Ameise zu, wie sie durch das grüne Dickicht krabbelt.
Diese Pflanzen, die können eigentlich fast alle Pflanzen auch machen, den CO2 aus der Luft binden und auch Feinstaub wird gebunden von den Pflanzen. Und weil die von April bis September so ungefähr immer wieder blühen, haben die auch Futter für die Bienen und andere Insekten.
Mehr als 300 grüne Dächer gibt es inzwischen überall in Utrecht. Rund die Hälfte aller Bushaltestellen der Stadt hat Rolf van Laares Firma in kleine Oasen verwandelt, im Auftrag der Stadtverwaltung. Rolf könnte sich keine schönere Arbeit vorstellen, als mit seinem Elektroauto von einer Haltestelle zur nächsten zu fahren, die Beete zu pflegen und damit aktiven Klima- und Artenschutz zu betreiben. Eigentlich kümmert sich die Firma um Außenwerbung, aber eben mit einem buchstäblich ganzheitlichen Ansatz. Außerdem fragt Rolf, wer sagt eigentlich, dass Werbeflächen auf Bushaltestellen nur für Menschen interessant sein müssen?
Die ziehen die Insekten an und ich mag Bienen sehr gerne. Und ich bin nie gestochen worden von denen.
Solange Bienen nicht pest. Dann stechen sie auch nicht.
Solange man Bienen nicht ärgert, stechen sie auch nicht,
sagt eine ältere Frau, die unter dem Dach auf ihren Bus wartet. Angst vor den Bienen hat sie nicht.
Dann finden sie uns nie interessant.
Die finden das Dach viel interessanter als die Menschen.
Auf dem Dach finden sie viel interessanter als die Menschen.
Besonders Wildbienen und Hummeln mögen den Mauerpfeffer. Der hat offenbar nicht nur leckeren Nektar, er ist auch noch pflegeleicht, was wiederum die Kosten für die Stadt reduziert. Die Pflanzen sind robust und winterhart. Weil sie auf den Dächern der Bushaltestellen in Muttererde wachsen, speichern sie viel Wasser und vertragen auch große Hitze. Düngen reicht einmal im Jahr, sagt Rolf van Laare.
Wenn das geregnet hat, dann braucht man gar nicht zu gießen. Also dann ist das schon okay. Aber es kommt darauf an, wie warm es wird natürlich. Wenn es wieder so 40 Grad wird, ja, dann musst du eher gucken, ob du da doch noch ein bisschen Wasser gibst. Also.
Ein schöner Nebeneffekt des Projekts, die Dächer sind kleine Klimaanlagen.
Wenn man da drunter steht, auch im Sommer, wenn das eine schwarze Fläche ist, dann könnte das bis 80, 85 Grad werden, wenn da die Sonne drauf steigt. Und jetzt nie über 25 Grad.
Grün, gesund und intelligent. Das ist der selbstbewusste Slogan der Stadt Utrecht. Und Maurice Preis von der Stadtverwaltung nimmt diesen Spruch sehr ernst. Er hat die Idee der grünen Haltestellen vorangetrieben.
In Utrecht finden wir es sehr belangrijk.
In Utrecht finden wir Umweltschutz sehr wichtig. Bei der Ausschreibung der Bushaltestellen haben wir Wert auf umweltfreundliches Design gelegt, damit es Orte der Nachhaltigkeit werden und wir gesund leben können.
Milieu-inclusief ontwerp, waarbij we dat gezondstedelijk leven zo goed mogelijk naar de voorkant kunnen brengen.
Das Ergebnis: ein Gewinn für den öffentlichen Raum. Freundliche, helle, bunt bewachsene Häuschen aus Glas und Stahl mit Drainagen fürs Regenwasser. Dazu die LED-Beleuchtung und die Sitzbänke, nicht aus kaltem Aluminium, sondern aus Bambus, einem nachwachsenden Rohstoff. Bei einigen Haltestellen liefern Solarpaneele den Strom für die Busanzeige.
Ein Bushockey ist primär natürlich entwickelt für Menschen, die warten auf den Bus. Aber wir dachten auch, so ein Bushockey steht 24 Uhr pro Tag, 365 Tage pro Jahr.
Klar, eine Bushaltestelle ist ja in erster Linie entworfen für Menschen, die auf den Bus warten. Wir dachten aber, eine Haltestelle steht da herum, 24 Stunden pro Tag und 365 Tage im Jahr. Können wir nicht irgendetwas Besonderes mit diesem Ort anfangen? Heraus kam dann dieses All-Inclusive-Paket.
Ja, und das ist sag mal ein inklusives Entwerp geworden.
Besonders stolz ist Maurice Preis darauf, dass die Häuschen sich mittlerweile komplett selbst finanzieren, über die Werbung an den Seitenflügeln.
Was natürlich heel mooi ist, ist, dass Städte, die lijken steeds groter zu werden, Städte lijken auch steeds wat grijzer zu werden.
Städte neigen dazu, stets größer zu werden. Städte neigen dazu, grauer zu werden. Aber durch diese Initiative wird alles ein Stück grüner.
Durch dit soort Initiativen wird alles auch gewoon weer ein Stückje grüner.
So einfach und vergleichsweise günstig könne eben umweltbewusstes Handeln sein, stellt Rolf van Laare anerkennend fest. Man müsse nur die Chance ergreifen und es einfach machen.
Ja, die Stellen sind da und wieso sollte man das nicht brauchen? Also ja, es wundert mich eigentlich, dass es so lange gedauert hat, bis das jetzt gemacht worden ist.
Die Menschen in Utrecht sind jedenfalls begeistert. Aus der Stadt, die zuletzt im Frühjahr wegen eines mutmaßlich islamistischen Anschlags in den Schlagzeilen war, kommen endlich wieder positive Nachrichten. Und dann scheint Utrecht auch noch zum grünen Vorbild zu werden, mit einer so einfachen wie unschlagbaren Idee.
Ich denke, dass es viele Städte sind, nicht allein in Nederland, aber natürlich auch über die ganze Welt, die best wel wat mehr grün können gebruiken.
Ich denke, dass es viele Städte gibt, nicht nur in den Niederlanden, sondern auf der ganzen Welt, die noch mehr Grün gebrauchen können.
Sagt Conny Diependaal, ein junger Mann in der Innenstadt.
Ich schrok er laatst selbst ein bisschen von, dass Utrecht doch wel een van de minst grüne Städte van het land.
Ich habe mich letztens selber darüber erschrocken, dass Utrecht doch als eine der am wenigsten grünen Städte in den Niederlanden gilt. Und deshalb freue ich mich sehr darüber, dass es hier wieder mehr Natur gibt, in der Stadt und in der Umgebung.
Um mehr Natur in der Binnenstadt, aber auch in Buitenwijken und dergelijke zu kreieren.
Das findet auch Rosa Wevers.
Ich habe letztens von gehört via Vrienden und ich finde es ein sehr mooi Initiativ.
Ich habe letztens von Freunden davon gehört. Ich finde es eine schöne Initiative. Es sieht gut aus und es ist besser für die Umwelt. Ich denke da sehr positiv drüber. Diese Busstops sind praktisch Bee-Stops geworden. Sie ziehen Bienen an und sie sorgen für mehr Artenvielfalt in der Stadt.
Bienen sorgen dann mehr für mehr Biodiversität in der Stadt.
316 grüne Haltestellen schafften zwar nur rund 2000 Quadratmeter mehr kommunalen Insektenschutz, findet Peter Spreuvenberg, als er in seinen Bus einsteigt. Aber erstens sei das nur der Anfang. Und zweitens gehe es um viel mehr.
Und es ist allein mal gut, um neue Ideen zu probieren.
Das ist eine tolle Idee. Das ist ein Beitrag zum Umweltschutz. Und es ist immer gut, was Neues auszuprobieren. Wenn es gut ankommt, dann können es andere übernehmen.
Und als es bevalt, dann können andere es overnehmen.
Tatsächlich, in Deutschland wollen Städte wie Düsseldorf, Hamburg, Bremen, Flensburg und viele andere es Utrecht nachmachen. Leipzig hat sogar schon damit begonnen. Überhaupt scheint sich alle Welt für Utrechts grüne Bushäuschen zu interessieren. Stolz erzählt Maurice Preis, er bekomme Anfragen aus Südamerika, der Ukraine und Australien. Längst denkt man aber schon weiter in Utrecht. Die Dachbegrünung soll sich nicht nur auf Haltestellen beschränken.
Aber wir haben als Gemeinde auch eine Subsidie beschikbar gestellt.
Wir haben einen kleinen Fördertopf für Privatpersonen und Unternehmen eingerichtet, wenn auch sie ihre Flächen bepflanzen wollen. Sie können sich auch mit den Nachbarn zusammenschließen. So etwas kann man sehr schön gemeinschaftlich machen.
Mit dem Buurman zusammen tun. Es ist heel mooi, dass es auch zusammen kann gebeuren.
Grünes Engagement wird belohnt. Förderung gibt es ab 20 Quadratmetern. Insgesamt rund 100.000 Euro hat die Stadtverwaltung Utrecht in diesem Jahr dafür bereitgestellt. Auf der Homepage der Stadt können Interessierte sich direkt anmelden. Fotos zeigen dort ein paar Beispiele und bereits umgesetzte Ideen. Ein größeres Projekt wurde sogar schon mit rund 20.000 Euro unterstützt. Utrecht, die viertgrößte Stadt der Niederlande, ist ehrgeizig und mausert sich Schritt für Schritt zum Umweltpionier. Das liegt nicht nur an den millionenschweren Investitionen in die schon legendäre Fahrradinfrastruktur. Damit nicht genug. Utrecht plant, bald Kreisverkehre stärker zu bepflanzen und dort große Bienenhotels aufzustellen. Und wer in der Fahrradstadt tatsächlich nicht auf dem Sattel durch die Gegend rollt, soll bald mit Elektrobussen durch die Innenstadt fahren können. Und die sollen natürlich mit Strom aus heimischen Windkraftanlagen betrieben werden. Passend dazu, gewissermaßen als Vorboten, gibt es nun die grünen Dächer. Die Studentin Pauline Salet findet, mit den grünen Bushaltestellen sende die Stadt genau die richtigen Signale an ihre Bürgerinnen und Bürger und an die ganze Welt.
Ja, ich denke, dass das die Manier ist, um Menschen bewusst zu machen von ihrer direkten Umgebung.
Ich denke, dass Menschen sich auf diese Art und Weise ihrer Umgebung bewusster werden. Welche kleinen Schritte man tun kann, um zu einer Veränderung beizutragen. Weil es genau darum geht, um die kleinen Dinge in unserem täglichen Leben.
Dass es juist um die kleinen Dingetjes geht in unserem dagelijks Leben.
Das war Alexander Göbel aus den Niederlanden. Und von den grünen Bushaltestellen, über die sich nun Bienen und Bürger freuen, blicken wir gleich dorthin, wo es weniger schön aussieht. Auf vermüllte Straßen, Strände und Meere im Libanon. Das kleine Land am Mittelmeer hat ein riesiges Müllproblem. Und damit Plastikflaschen, Dosen und Tüten künftig wiederverwertet werden können, hat ein junger Libanese Live, Love, Recycle erfunden. Eine App, mit der man eine Art privater Müllabfuhr bestellt, wie Anne Almeling aus Beirut berichtet.
David drückt aufs Gaspedal. 12 Minuten, sagt das GPS. Das Gerät zeigt die Zeit für die Autos an, aber mit dem Roller geht es schneller. Ich schaffe das in 7 Minuten. Auf seinem Roller kurft der junge Libanese durch Beirut. Zwischen seinen Füßen ein großer grüner Sack. Noch ist er leer, aber das soll sich gleich ändern. David sammelt alles ein, was sich wiederverwerten lässt. Von Haushalten, die den Abtransport per App bestellen. Michel wohnt mitten im Stadtviertel Hamra und hält einen großen Sack in der Hand. Plastikflaschen, Chipstüten, Cola-Dosen. Ein- oder zweimal im Monat bestellt er den Abholservice. Der Staat kümmert sich nicht darum. Und die Jungs hier machen einen guten Job. Sie ersetzen sozusagen die Regierung. Seit Jahren hat der Libanon ein Müllproblem. Die großen Müllkippen im Land sind so gut wie voll. Verbrennungsanlagen gibt es nicht. Und die Politiker können sich nicht einigen auf ein nachhaltiges Entsorgungssystem. Wir produzieren etwa 800 Tonnen Müll pro Tag, allein in Beirut. Das meiste davon landet auf illegalen Müllkippen oder der Müll wird direkt ins Meer geworfen, sagt Georges Bittin. Als der 32-Jährige nach einem längeren Auslandsaufenthalt zurück in sein Heimatland kam, drohte die Hauptstadt Beirut im Müll zu ersticken. Vor 5 Jahren bin ich in den Libanon zurückgekehrt. Da gab es hier eine große Müllkrise. Ich wollte meinen Müll recyceln, einfach um meinen Einfluss auf die Krise zu verringern. Aber es gab so gut wie keine Möglichkeit. Recycling war teuer und kompliziert. So kam ich auf die Idee, warum erfinden wir nicht eine Art Uber, also einen Abholservice für recycelbaren Müll? Und so entstand die Idee mit der App. George machte sich an die Arbeit, entwarf eine App, gründete das Startup Live Love Recycle. Finanzielle Unterstützung bekam er unter anderem aus Deutschland vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Inzwischen gehören 17 Mitarbeiter zu seinem Team. 4.500 Haushalte in Beirut nutzen den Service bereits. Fahrer wie David holen den Müll ab und bringen ihn zu lokalen Recyclingfabriken. Noch ist der Service kostenlos. Für eine nachhaltige Finanzierung wollen George Bitar und seine Mitarbeiter allerdings bald Geld verlangen. Michel würde den Abholservice trotzdem weiter nutzen, sagt er. Wir zahlen hohe Steuern, ohne dass wir irgendetwas dafür bekommen. Ein bisschen mehr, um das Haus sauber zu halten und auch das Land? Das wäre doch okay. David packt Michels Müll in den großen grünen Sack, nimmt ihn auf den Rücken und setzt sich wieder auf seinen Roller. Wir müssen unsere Umwelt retten. Wenn nicht für uns, dann für unsere Kinder. Was soll werden, wenn wir weiter unsere Umwelt verschmutzen? Was geschieht mit unseren Kindern, wenn sie mal groß sind? Wo werden sie leben? Bis sich alle Libanesen am Recycling beteiligen, dürfte es noch eine Weile dauern. Durch Live Love Recycle bekommt die Debatte über die Müllberge im Libanon aber neuen Schwung. Georges Bitar will seinen Service auf jeden Fall ausbauen. Die Reaktion der Kunden ermuntere ihn dazu. Seit wir angefangen haben, gibt es ein einziges negatives Feedback. Warum arbeitet ihr noch nicht außerhalb von Beirut?
Über einen ersten Schritt zur Lösung der Müllkrise im Libanon hörten wir Anne Almeling. Ein nicht weniger ambitioniertes Projekt hat sich der Landwirtschaftsbetrieb Sekem in Ägypten vorgenommen. Sekem will nämlich die Wüste begrünen, und zwar mit Kompost. Dass das kein Wunder ist, davon hat sich Tina Fuchs überzeugt.
Wasser braucht man natürlich schon, um die Wüste zu begrünen, aber ohne Kompost geht es nicht.
Das ist fertiger Kompost. Kompost, das heißt, riecht nach Walderde. Ja, also riecht einfach gut, wie soll man sagen, so kühl. Also riecht nicht unangenehm.
Rafik Kostandi, der Ägypter, der in Kairo die deutsche Schule besuchte, zeigt uns seinen Arbeitsplatz. Sekem, eine Farm in der ägyptischen Wüste. Dunkelbraune, fein säuberlich angehäufte Erdwälle, einer neben dem anderen, über mehrere hundert Meter, die Grundlage, um die Wüste ergrünen zu lassen, Kompost. Wenn ich den Kompost dann einbringe, merke ich, dass er die Erde dicht und feucht auf dem Sandboden hält und gleichzeitig Pflanzen und Boden mit den notwendigen Mineralien versorgt. Zayed Zakar ist einer der wichtigsten Ingenieure bei Sekem. Er muss dafür sorgen, dass der Kompost unter der sengenden ägyptischen Sonne die richtige Temperatur hält. 45 Grad sind ideal. Schädliche Bakterien sollen abgetötet werden und die nützlichen aktiv bleiben. Wenn man sich umdreht, blickt man in Grün, soweit das Auge reicht. Der feuchte Kompost sorgt nicht nur dafür, dass die Pflanzen 20% weniger Wasser brauchen, er ist im Zentrum des Lebenskreislaufs von Sekem. Aus Nahrung wird Abfall und daraus wieder Nahrung. Hier werden Orangen angebaut, Oliven, Datteln, Sesam, Anis, Kamille, selbst Baumwolle. Sekem beliefert den ägyptischen Markt mit Obst und Gemüse und Bioläden weltweit mit Tees, Heilkräutern, Ölen, seit 40 Jahren. 2000 Menschen arbeiten für die Firma, 400 Bauern aus ganz Ägypten haben sich der Sekem-Idee angeschlossen. Eine Erfolgsgeschichte. Was wir hier machen, wirkt sich auf unsere Gesundheit, unser Leben, unsere Tiere, die Umwelt aus. Das ist wichtig. Sekem wurde von Ibrahim Abu Leish aufgebaut, einem Ägypter, der in Österreich Chemie studiert hatte. In Sekem wird hauptsächlich nach biologisch-dynamischer Methode Landwirtschaft betrieben, ein Wunder in der Wüste. Anders als sonst in Ägypten wird hier kein Abfall verbrannt, kein chemisches Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt, der Boden nicht ausgebeutet, er ist der CO2-Speicher. Was die Farm erwirtschaftet, wird in den Sekem-Kindergarten, die Schule und eine Berufsschule gesteckt. Schulleiter Jamal Assayed. Kinder lernen bei uns, die Welt zu respektieren. Das fängt bei Ameisen an. Sie helfen, die Erde fruchtbar zu machen. Die Vögel, die Bäume. Wie wichtig die Bäume sind, um Sauerstoff zu erzeugen. Wir bringen ihnen bei, Nein zu Plastik zu sagen und zu erkennen, welches Essen ist gesund, welches nicht. Die SEKEM-Schüler könnten Energie- oder Wasserminister werden, sagt er voll Überzeugung, weil sie bei uns lernen, sparsam mit Ressourcen umzugehen. Die Erfolgsgeschichte ist damit noch nicht zu Ende. SEKEM baut gerade 300 Kilometer südlich von Kairo eine neue Farm auf, erklärt Maximilian Abuleish, der die Enkelin des SEKEM-Gründers geheiratet hat.
Dieses Wunder in der Wüste und dieses Wunder von SEKEM, es hat natürlich auch Modellcharakter für das, was in der Welt global passiert, denn es entstehen überall Wüsten, weil Klimawandel und auch die Art und Weise, wie global oftmals mit Boden umgegangen wird, zur Bodendegradation führt und es gibt Verwüstung global. Das ist also ein starker Trend. Das heißt, wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, was für Ägypten absolut relevant und existenziell ist und für die Welt auch.
Um die Wüste begrünen zu können, hat SEKEM ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Die Hälfte der Finanzierung steht schon. Ökolandbau in der Wüste bringt keine schnellen Gewinne. Aber darum ist es SEKEM nie gegangen.
Um Klimaschutz im Kleinen ging es heute in der Weltzeit. Um Klimaschutz im Großen geht es in wenigen Tagen auf dem Weltklimagipfel. Ab dem 21. September kommen die Staats- und Regierungschefs zum Verhandlungsmarathon in New York zusammen. Ziel sei, so erklärt es UN-Generalsekretär Antonio Guterres, zu erreichen, dass die Vereinbarungen des Pariser Klimaübereinkommens nun tatsächlich auch umgesetzt werden. Und wer bis dahin noch etwas selbst dafür tun will, der kann zumindest streiken. Am kommenden Freitag findet weltweit der Friday for Future Aktionstag statt. Auch in Deutschland haben Schüler, Studenten, Naturschutzorganisationen und Gewerkschaften dafür mobil gemacht. Unter dem Motto »Alles fürs Klima« laufen dann einmal die Erwachsenen den Kindern hinterher. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Tina Hüttel. Und mehr über die Folgen der globalen Erwärmung, zum Beispiel in Australien, können Sie auch hier in früheren Folgen des Weltzeit-Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.